So, und jetzt tauchen wir nochmal in einen sehr besonderen Teil deutscher Geschichte ein.
Gegen die Imperative der DDR-Kulturpolitik fordert die Prenzlauer Berg-Connection tumultane Zügellosigkeit einer neuen antigrammatischen Poetik.
So klingt ein Ausschnitt aus einem Manifest der MacherInnen der prominentesten, legendärsten Alternativzeitschrift der autonomen Szene der DDR, die Zeitschrift Schaden. Alle 17 Ausgaben dieser illegalen Künstlerinnenzeitschrift sind aktuell in der Ausstellung Die Tage waren gezählt im Dieselkraftwerk in Cottbus zu sehen, neben anderen ca. 300 weiteren größtenteils illegalen Künstlerbüchern und Zeitschriften aus der DDR und Ostdeutschland aus dem Zeitraum 1980 bis 1995 mit Kunst unter anderem von Gabriele Stützer, von Durst Grünbein oder Cornelia Schleime. Kuratorin der Ausstellung ist Ulrike Krämeyer, die ich jetzt auf Radio 3 begrüße. Hallo.
Hallo Frau Kupferberg.
Kommen wir erstmal zu den Umständen, unter denen diese Bücher und Zeitschriften in der späteren DDR größtenteils entstanden sind. Denn ein Drucker zu haben, das musste genehmigt werden. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass diese Künstlerinnengruppen das überhaupt versucht haben. Also unter welchen Umständen sind die entstanden?
Nein, also die Druckgenehmigungen gab es nicht und die meisten haben sich auch tatsächlich nicht die Mühe gemacht, die Genehmigungen anzufragen. Sie haben sich die Freiheit, das zu tun, was sie tun wollten, einfach genommen. Und das ist ein ganz wesentliches Moment der Geschichte. Man brauchte verschiedene Druckgenehmigungen für unterschiedliche Dinge, also zum Beispiel Texte. Wenn man sie gesetzt hat, also so schön mit Bleibuchstaben, konnte man bis 99 Exemplaren drucken. Wenn man die Texte von Hand geschrieben hat, also in Radierplatten beispielsweise, musste man unter Umständen Grauzone vielleicht auch gar nicht fragen. Mhm. Also die Wege waren verschlungen und die Künstlerinnen und Künstler waren findig.
Ja, aber es klingt nach unglaublich viel Aufwand und Handarbeit. Wer hat denn diese Künstlerbücher und Zeitschriften dann bekommen und wie groß waren die Auflagen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die Auflagen waren sehr klein. Es gibt zum Beispiel von der Serie Poesie Album, davon gibt es mehrere Ausgaben. Ja, davon wurden nie mehr als 10, vielleicht mal 12 gemacht. Dann gab es andere Zeitschriften oder Bücher, die durchaus mal in der 20er, in der 50er Auflage, aber eher so, der Schnitt waren irgendwie zwischen 20 und 25 Exemplaren produziert.
Und die wurden dann in eigenen Kreisen sozusagen distributiert, verteilt? Oder?
Ja, genau. Also das Prinzip war, alle, die dran an so einer Produktion beteiligt waren, egal ob Künstlerinnen und Künstler, da gab es natürlich auch dann Drucker, da gab es Buchbinderinnen, da gab es die fleißigen 10 Finger, die die Matrizen produziert haben und die Texte eingetippt haben. Da hat jeder und jede hat ein Exemplar gekriegt, das war immer die Idee. Und dann wurden ein paar überschüssige, vielleicht so 2, 3 mehr produziert, die dann an Freunde, SammlerInnen, auch oft an Menschen aus dem Westen, da gab es Liebhaberkreise, durchaus auch verkauft. Die waren nie wirklich teuer, aber es hat zumindest das mal bestimmte Unkosten gedeckt.
Welche Themen finden sich denn da und vor allem mit welchem Zweck?
Ein ganz wesentliches Thema ist ein anderer Blick auf gesellschaftliche und politische Wirklichkeiten. Eine künstlerische Ästhetik, egal ob sich die über Sprache oder über bestimmte Bildkonzepte festgemacht hat, die sozusagen abweichend von den offiziellen kulturpolitischen Leitlinien zu suchen waren. Also das klang ja auch in dem Manifest, was immer ganz lustig ist, an. Also dass es wieder eine bestimmte Grammatik ging. Es war nicht die Subjekt-Prädikat-Objekt-Satzkonstellation, sondern es war eine experimentellere Sprache, auch in den Bildern, egal ob es sich um Fotografie oder um Druckgrafiken, manchmal auch, da liegen diesen Heften und Büchern ja auch Unikards, Malereien, Collagen, teilweise Noten, teilweise Kassetten bei. Ging es immer darum, einen anderen Blick als den vorgeprägten, erwarteten kulturpolitischen herzustellen.
Ja, und auch aus diesem Grund wurden viele dieser KünstlerInnengruppe bespitzelt? Worin genau bestand? Sie haben es schön gerade schon angedeutet in dem, was man da inhaltlich so sah und zu lesen bekam. Aber worin genau bestand denn das Subversive? Und wer waren die EMs, die teilweise auch sich unter diese Gruppen gemischt haben?
Na, die EMs, davon gab es ganz viele. Die meisten kennt man heute. Wir haben, wir wollen denen gar nicht mehr Gewicht einräumen oder Relevanz zubilligen, als sie unbedingt haben müssen. Deswegen stehen die wie alle anderen auch, weil sie größtenteils ja auch Akteurinnen und Akteure waren, in der Liste der Gruppen, die solche Hefte produziert haben. Und da muss man ganz klar sagen, es ist ein höchst zweischneidiges Schwert. Also es gab einen Fotografen beispielsweise, der ein sehr guter Fotograf, der die Clara Mosch, die Gruppe Clara Mosch, bei ganz vielen dann auch in die Künstlerbücher eingegangenen Landart-Plenär-Aktionen begleitet hat. Hervorragende Fotografie von der Stasi bezahlt. Das wäre alles heutzutage so gar nicht mehr darstellbar ohne diese Fotografie. Mhm. Ein Schriftsteller, der dann auch in den 80er Jahren in den Westen gegangen ist, der mischelt ganz viel bei Künstlerbüchern, egal ob in Gruppen oder in Duo-Konstellationen mit. Und viele sagen im Nachhinein, na, irgendwie haben wir schon gerochen, dass der so nicht ganz koscher war. Aber er hat leider eben auch, oder vielleicht Gott sei Dank, je nachdem, Dinge ermöglicht. Also schon sehr ambivalent.
Verzwickte Biografien. Haben denn auch einige aus den Künstlergruppen Repressionen erleiden müssen aufgrund ihrer Tätigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Hm. Also einer der Schadenherausgeber hat seinen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität verloren. Er ist dann auch eingesperrt worden und flog dann ganz klassisch irgendwann auch aus der DDR raus. Und dann war es das.
Was macht denn diese Zeitschriften und Bücher für Sie heute so interessant? Worin liegt der künstlerische Wert?
Das ist tatsächlich immer auf einer, das waren so Mikroentwürfe von Welt, wenn Sie so wollen. Da wurde über Sprache und über spezifische Bildkonzeptionen, wurde die Wirklichkeit reflektiert, sie wurde aber auch neu hergestellt. Und das auf sehr eigenständige, wilde und unkontrollierbare Weise. Und genau dieses Moment ist natürlich etwas, da steckt wahnsinnig wenig Geld dahinter, aber viel Zeit und viel Energie, viel Fantasie und viel Wollen. Ich bin jetzt kein Fan von der These zu sagen, irgendwie Geld verdirbt die Welt. Aber man kann auch ohne große Finanzierungsmöglichkeiten in einem Teil eines Kunstbetriebs, und das geht manchmal bis heute, Utopien entwickeln, die eine gewisse Schlagkraft zur Folge haben. Und das finde ich natürlich, das bewundere ich sehr und das halte ich auch heutzutage noch für relevant. Also diese Ausstellung ist ja keine nostalgische Projektion, die sagte, und früher war alles besser.
Ja, die Relevanz fürs Hier und Jetzt haben Sie gerade angesprochen. Künstler, Bücher und Zeitschriften mit Originalgrafik und Fotografie aus der späten DDR und Ostdeutschland. Die Ausstellung Die Tage waren gezählt ist noch bis zum 15. Februar im Dieselkraftwerk in der Uferstraße bzw. am Amtszeich 15 in Cottbus zu sehen. Immer dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr. Und gesprochen habe ich darüber mit der Kuratorin auf Radio 3, mit Ulrike Kremheyer. Ich danke Ihnen sehr.
Danke, Frau Kupferberg. Tschüss.